Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Sie haben es gehört, am Nachmittag wird es in Berlin das erste öffentliche Rekrutengelöbnis der Bundeswehr geben. Ein Stück Normalität werde hergestellt, meint Berlins Innensenator Schönbohm. Wie steht es aber mit der Normalität in der Bundeswehr selbst? Werden Sie, die Männer aus dem Osten und dem Westen, gleich behandelt? Caroline Kuban hat sich in der dritten Lufttransportstaffel in Berlin-Tegel umgehört.
Vor 5 Jahren haben sämtliche ehemalige NVA-Angehörigen so weit in die neuen Vorschriften reingerochen, will ich mal sagen, dass diese Unterschiede ja fast nicht mehr da sind. Wir sind relativ gut aufgenommen worden, also wir speziell hier bei uns in der Staffel auf alle Fälle. Und man hat uns viel beigebracht und schnell beigebracht und letztendlich haben wir alle eine selbe Sprache gesprochen, daher war es kein Problem.
Oberleutnant Frank Schmidt ist mit seinem Werdegang mehr als zufrieden. Nach 3 Jahren an der Offiziershochschule in Bautzen und einer Ausbildung zum Jetpiloten sattelte der heute 37-Jährige noch zu DDR-Zeiten auf Hubschrauberführer um, stationiert am Flughafen Schönefeld. Heute arbeitet Oberleutnant Schmidt als Sicherheits- und Protokolloffizier in der dritten Lufttransportstaffel der Flugbereitschaft des Bundesministeriums für Verteidigung am Flughafen Tegel. Ihm geht es heute bei weitem besser als zu DDR-Zeiten, davon ist Frank Schmidt überzeugt.
In der NVA ist vieles restriktiver abgelaufen und militärischer in dem Sinne, dass man Drill dort drin hatte. Und dieses Umdenken, ja, das fiel relativ leicht. Wenn man es einfach hatte, fällt es natürlich alles leichter, was einfacher ist. Ein Umdenken war drin, dass den Unteroffiziersdienstgraden wesentlich mehr Verantwortung zuteil kam, als das zu NVA-Zeiten war.
Oberleutnant Schmidts Flugstaffel sorgt für den sicheren Transport aller Leute des politisch-parlamentarischen Bereichs, wie es im Amtsdeutsch heißt. National wie international. In seinem etwa 8 Quadratmeter großen Büro mit Blick aufs Rollfeld organisiert er Ankunft und Abflug wichtiger Staatsgäste und Mitglieder des Parlaments, veranlasst das Ausrollen des roten Teppichs und der Salutschüsse zur Begrüßung hohen Besuchs. Auf seinem Regal neben dem Schreibtisch steht das Modell eines Düsenjägers, Typ MiG-21. Gegenüber an der Wand hängt ein Bundeswehrkalender mit Sicherheitstipps für die Piloten. Crew Rest, aber richtig, rät eine im knappen knallroten Minikleid herablächelnde blondmännige Schönheit vom Poster, während sie ihrem lässig in die Wiese gehauchten Piloten ein Glas Sekt einschenkt.
Mir macht meine Arbeit hier in der Bundeswehr mehr Spaß als zu NVA-Zeiten. Bin ich ganz ehrlich, nicht weil ich jetzt in der Bundeswehr bin, sondern weil in der NVA vieles dogmatischer gesehen worden ist und letztendlich auch Vorschriften, die vorhanden waren, durch diejenigen, die die Vorschriften in Kraft gesetzt haben, außer Kraft gesetzt worden ist, wann immer ihnen das passte. Und das gibt es hier nicht. Das gibt es hier generell nicht. Wenn ich einen Flug durchführe, bin ich für diesen Flug verantwortlich und wenn ich meinem Passagier hinten sage, ich kann nicht mehr, weil das Wetter das nicht zulässt, akzeptiert es der Passagier und steigt eben aus.
Oberleutnant Schmidt gehört zu den neuen Bundeswehrsoldaten, die Glück gehabt haben. Weil er seinen Dienst auf altem Bundesgebiet leistet, bekommt er den gleichen Lohn wie seine westlichen Kollegen. In den neuen Bundesländern sieht das anders aus. In der Bundeswehr der Einheit gibt es noch immer Unterschiede in der Besoldung wie auch in der Altersversorgung. So bekommen die ehemaligen NVA-Soldaten zum Teil nur 84% des westlichen Bundeswehrgehalts. Ein Grund für Karl-Heinrich Stein, Landesvorsitzender Ost des Deutschen Bundeswehrverbandes, auf die Barrikaden zu gehen.
Kein Parlamentarier, auch kein Vorgesetzter kann den Soldaten glaubhaft erklären, warum diese Unterschiede bestehen. Diese Unterschiede sind dermaßen signifikant, dass sie im letzten Fall zum Beispiel in der Panzerbesatzung, in der Gruppe, auf kleinstem Bereich auftreten. Und da kann es schon mal sein, dass der Obergefreite in der Tat mehr verdient als der Unteroffizier, der den Panzer führt oder die Gruppe führt. Und das verstehen unsere Mitglieder nicht, da sind sie stinkesauer. Und ich sage noch einmal, dieses Thema ist in der Tat geeignet, ohne es herbeireden zu wollen, den Betriebsfrieden, also ein anderes Wort für inneres Klima, zu gefährden.
Bundeswehrsoldaten sind von diesen Lohnunterschieden ebenso betroffen wie andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst in den neuen Bundesländern. Sie bilden also keine Ausnahme. Und dennoch sieht Karl-Heinrich Stein einen wesentlichen Unterschied, der die gleiche Besoldung so bald wie möglich notwendig macht. Bundeswehrsoldaten seien keine Landesbeamten, sie seien bundeseinheitlich organisiert und würden von West nach Ost und von Ost nach West versetzt.
Tatsache ist, dass es letztendlich rein zufälligerweise darauf angekommen ist, wer wann, wo, wie seine Urkunde in der Bundeswehr unterschrieben hat. Hat er sie in Kassel unterschrieben, während eines Lehrganges zu Beginn, erhält er auch als Ostdeutscher fortan 100%, hat er in Potsdam oder Berlin-Ost unterschrieben, 84%. Hieran werden schon mal Anachronismen deutlich.
Auch ein anderes Problem ist noch ungelöst. Es dreht sich um die sogenannte Rentenlücke. Davon betroffen sind ehemalige NVA-Angehörige, die in bereits höherem Alter von der Bundeswehr als Berufssoldaten übernommen wurden. Sie haben Rentenanspruch aus der staatlichen Rentenversicherung in der Regel erst, wenn sie 65 Jahre alt geworden sind. In der Bundeswehr müssen Soldaten aber bereits im Alter von 53 Jahren ausscheiden. Ihre Pension wird nach Dienstjahren in der Bundeswehr berechnet. Und davon kann der ehemalige NVA-Soldat nur wenige vorweisen. So bekommt er statt der üblichen 75% im Westen nur 35% seiner Dienstbezüge. Künftige Sozialfälle, meint Karl-Heinrich Stein. Oberleutnant Schmidt sieht die finanziellen Probleme gelassener.
Derjenige, der mit 82-84% noch besoldet wird und dieselbe Aufgabe erfüllt, will natürlich auch dasselbe Geld dafür bekommen. Aber auf der anderen Seite sehen die Leute das natürlich auch, dass sie nicht die Einzigen sind in der Bundeswehr, sondern dass in vielen Bereichen oder in allen Bereichen im Osten diese Problematik entsteht.
Das war die Mittagsausgabe der Ortszeit.
Deutschlandradio Berlin. Akzent.
Mit Ulrich Wolter am Mikrofon. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir bringen heute die Rede von Bundespräsident Roman Herzog, die er am Nachmittag in Berlin aus Anlass des öffentlichen Gelöbnisses von Bundeswehrrekruten gehalten hat. Im zweiten Teil der Sendung geht es um die Hintergründe der verschobenen Wahl in Mostar und die Situation in Bosnien. Erstmals in ihrer Geschichte hat die Bundeswehr in Berlin ein öffentliches Gelöbnis abgehalten. Um diese Veranstaltung gab es wochenlang Kontroversen in der Stadt und im Umkreis des von der Polizei abgeriegelten Platzes vor dem Charlottenburger Schloss versuchten Demonstranten, den Ablauf zu stören. Gegen 15.30 Uhr gelobten 300 Soldaten, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Vor dem Gelöbnis sprach Bundespräsident Roman Herzog zu den Rekruten und den anwesenden rund 3000 Gästen. Hier seine Rede.
Herr regierender Bürgermeister, Herr Bundesminister, liebe Eltern und Angehörigen der Rekruten, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Berlin, liebe Soldaten, heute findet zum ersten Mal in Berlin ein Gelöbnis in der Öffentlichkeit statt. Und genau da gehört es hin, in die Öffentlichkeit. Denn die Bundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft und wir dürfen sie nicht hinter Kasernentoren verstecken. Es ist deshalb nicht nur für Sie, die Rekruten, ein besonderer Tag, sondern auch für unsere Hauptstadt Berlin, für unser Land und für mich als Bundespräsidentin. Und ich will es ausdrücklich betonen, ich bin gerne und aus voller Überzeugung zu Ihrem Gelöbnis gekommen. Für keine andere Stadt war die Entschlossenheit, unsere Demokratie zu verteidigen, so lebenswichtig wie für diese Stadt Berlin. Ohne die Streitkräfte unserer Freunde und Alliierten wäre die Freiheit dieser Stadt und ohne die Bundeswehr wäre die Freiheit unseres Landes nicht zu erhalten gewesen. Und es hätte für Deutschland wohl auch kaum die Hoffnung der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit gegeben. Die Bundeswehr ist die Armee der Demokratie. Sie trägt keine Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit und vor allem, sie hat nichts mit Säbelrasseln zu tun. Unsere Bundeswehr steht aber dafür, dass sich die schlimmen Kapitel unserer Geschichte nie wiederholen. Und sie steht für ein demokratisches und weltoffenes Deutschland, für die Achtung und Verteidigung der Menschenrechte, und für den Wunsch nach Frieden in Europa und in der Welt. Und ich erinnere mich etwas an meine längst verstorbene Großmutter, der ich sehr viel Einsicht in Menschliches verdankt habe. Sie hat mir immer gesagt, Junge, wenn einer schreit, dann ist er im Unrecht. Liebe Soldaten, Sie leisten in der Bundeswehr einen wichtigen und auch einen ethisch wertvollen Dienst. Wer Sie als Mörder diffamiert, der ist nicht nur bösartig, das wäre hinzunehmen, sondern der verfehlt auch die objektive Wahrheit. Denn Sie sind keine Mörder. Im Gegenteil. Wenn Sie heute feierlich versprechen, unserem demokratischen Staat zu dienen, unser Land zu schützen und die Freiheit und das Recht von uns allen zu tapfer zu verteidigen, dann geloben Sie in letzter Konsequenz auch, ernstfalls Ihre eigene Gesundheit und Ihr Leben für unser Land einzusetzen. Und das ist das Besondere an Ihrem Dienst und das unterscheidet den Dienst in der Bundeswehr von jeder anderen Pflicht, die unser Staat seinen Bürgern auferlegt. Deshalb ist der Dienst in der Bundeswehr auch von anderer Qualität als jeder andere Dienst in unserer Gesellschaft und mag er noch so wertvoll sein. Aus dieser besonderen Dienstpflicht des Soldaten ergibt sich dann aber auch eine besondere Verantwortung des Staates. Ich möchte diese Fürsorgepflicht nur an drei Punkten konkretisieren. Erstens, unsere Außenpolitik muss berechenbar sein und sie muss vorausschauend sein und sie muss vor allem auf den Frieden gerichtet sein und darauf können Sie sich verlassen. Zweitens, die Bundeswehr muss bei allen Sparzwängen die Mittel erhalten, die sie zur Erfüllung ihres Auftrages braucht. Und drittens, die jungen Soldaten erwarten zu Recht, dass ihr Dienst sinnvoll und effektiv gestaltet wird, dass sie möglichst viel Wissen und Erfahrungen aus dem Dienst mitnehmen. Wehrpflicht und Wehrdienst darf nicht als vergeudete Zeit empfunden werden. Und zu Recht erwarten unsere Wehrpflichtigen auch eine Antwort auf die Frage, welchen Stellenwert und welche Wertschätzung ihr Dienst in der Öffentlichkeit genießt. Um es auf den Punkt zu bringen, der Wehrdienstleistende, aber auch der Zivildienstleistende, sie dürfen nicht als die Dummen angesehen werden können, während sich Cleverness dadurch auszeichnet, dass man erfolgreich beiden Diensten aus dem Wege geht. Nirgendwo sonst als hier in Berlin wird der neue demokratische Geist so deutlich, der durch ganz Europa weht. Und nirgends sonst wird die Vielfalt der deutschen Geschichte so gegenwärtig. In Berlin bündelt sich die deutsche Geschichte im Guten wie im Bösen. Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie, die Verbrechen des nationalsozialistischen Rassenwahns und zweier Diktaturen sind mit dieser Stadt genauso verbunden wie der aufopferungsvolle Kampf des deutschen Widerstandes nach 1933 und die Überwindung der Mauer durch eine friedliche Revolution im Jahre 1989. Heute steht Berlin für Freiheit und für ein partnerschaftliches Miteinander in europäischen und transatlantischen Strukturen. Dass Soldaten sich in dieser Stadt öffentlich zu unserem Staat und zum Dienst in der Bundeswehr bekennen, ist deshalb zwar etwas völlig Normales, aber es ist trotzdem jedes Dankes wert und jeder Anerkennung wert. Die Bundeswehr ist auch ein Ort der Begegnung junger Menschen aus Ost und West, die gemeinsam demselben Ziel verpflichtet sind und die für dieselben Werte eintreten. Die Armee der Einheit ist eine einmalige organisatorische und menschliche Gemeinschaftsleistung. Mehr als 9000 ehemalige NVA-Soldaten dienen heute als Staatsbürger in Uniform im Osten und im Westen unseres Landes. Dafür hat die Bundeswehr im In- und Ausland zu Recht viel Anerkennung gefunden. Die unmittelbare Bedrohung unseres Landes ist nach dem Ende des Kalten Krieges Gott sei Dank verschwunden. Wir sind heute von Demokratien umgeben und leben in Freundschaft mit unseren Nachbarn. Aber wer sich in Europa, in der Welt umschaut, der weiß, Menschenwürde, Freiheit, Demokratie sind immer wieder aufs Neue bedroht und müssen täglich neu gesichert werden. Wir wollen Frieden in Freiheit. Aber die Freiheit behält nur der, der zu ihrer Verteidigung fähig ist und der dazu entschlossen ist. und der diese Entschlossenheit, wenn nötig, auch unter Beweis stellt. Deutschland hat den Glücksfall der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit erlebt. Daraus ergibt sich für uns die moralische Pflicht, alles zu tun, damit auch andere Völker zum Frieden zurückfinden und damit das unendliche Leid des Krieges und der Gewalt ein Ende findet. Unsere Soldaten leisten dazu im früheren Jugoslawien im Rahmen der internationalen Friedenstruppe ihren Beitrag. Der Einsatz dort ist ein Ausdruck unserer gewachsenen Verantwortung, eben für Frieden und Freiheit. Wir leben heute im freiesten Staat, den es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Und, das will ich ausdrücklich sagen, wir leben auch im friedlichsten Staat, den es in diesem Land gegeben hat. Niemand muss sich von uns bedroht fühlen. Aber wo immer man hinkommt in der Welt, ich erlebe es ständig, große Hoffnungen richten sich auch auf Deutschland. Unsere staatliche, unsere soziale Ordnung ist Vorbild für viele Staaten der Welt. Und Sie können stolz darauf sein, eine solche Ordnung zu verteidigen. Dafür lohnt sich der Einsatz. Sie, liebe Rekruten, legen in wenigen Augenblicken Ihr Gelöbnis ab. Ihre Eltern und Angehörigen, Ihre Vorgesetzten und Freunde, die Bürgerinnen und Bürger aus Berlin und der Region bezeugen durch ihre Anwesenheit die Bedeutung und die Würde dieses Ereignisses. Wenn sich die Mehrheit in unserem Land auch nicht lautstark artikuliert, denn man kann es nicht hören, wenn einer nicht pfeift, so versichere ich Ihnen doch, dass Politik und Bevölkerung Ihnen die notwendige Unterstützung und den Rückhalt geben. Denn, ich sage es noch einmal, Sie verteidigen und schützen die Freiheit unseres Landes. Freiheit, Freiheit allumfassend. Die Meinungsfreiheit ebenso wie die Würde des Menschen und ganz allgemein die Freiheit des Menschen selbst zu entscheiden, wie er sein Leben gestalten will. Sie schützen, der regierende Bürgermeister hat es schon gesagt, Sie schützen sogar das Recht, gegen Sie, gegen die Bundeswehr zu demonstrieren. Für diesen Dienst, in den Sie jetzt hineingehen, danke ich Ihnen von ganzem Herzen.
Das war die Rede von Bundespräsident Roman Herzog, die er aus Anlass des ersten öffentlichen Gelöbnisses von Bundeswehrrekruten in Berlin gehalten hat.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon Jörg Degenhardt. Die Schlagzeilen. NATO-Frühjahrstagung in Berlin. Außenminister sind einig über Europas neue militärische Rolle. Premiere in Berlin. Erstmals treffen sich in der wiedervereinigten deutschen Hauptstadt die Außenminister der NATO-Staaten zu ihrer Frühjahrstagung. Es gilt, die Allianz fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Was so lapidar klingt, stellt sich dabei aus der Nähe betrachtet als komplizierter Prozess dar. Der deutsche Außenminister betonte in seiner Eröffnungsansprache, dass sich niemand in Europa ausgeschlossen oder gar bedroht fühlen brauche, und er würdigte den amerikanischen Beitrag für das Bündnis. Kinkel weiter.
Hier in Berlin wollen wir die Erneuerung unseres Bündnisses einen großen Schritt voranbringen. Hier trifft sich die neue NATO. Die NATO der Erneuerung, Öffnung und Partnerschaft für Europa. Mit einer flexibleren Struktur, einer neuen Aufgabenverteilung und gesamteuropäischer Verantwortung. Dies ist das Signal unseres Frühjahrtreffens.
Vom Auftakt der Frühjahrstagung ein Bericht von Dieter Putz.
Um diese neue NATO zu erreichen, soll auf dem Berliner Treffen die innere Struktur der Allianz so verändert werden, dass die NATO schnell und wirksam zur Vorbeugung und Eindämmung von Regionalkonflikten beitragen kann. Kinkel betonte die Möglichkeit zu größerer europäischer Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit in der gemeinsamen Bündnisstruktur. Hinter diesen geschliffenen Formulierungen verbergen sich handfeste Unterschiede zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten in der Interpretation von Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Frankreich, 1966 aus der Militärstruktur der NATO ausgetreten, ist auf dem Weg zurück in das Bündnis. Nicht jedoch als bescheidener Heimkehrer, sondern mit sehr selbstbewussten Vorstellungen, die auf sehr viel Selbstständigkeit von NATO-Europa gegenüber den USA Wert legen. Die letzten Monate und Wochen wurden im Bündnis darauf verwendet, Paris Schritt für Schritt von dieser hohen Position herunterzuholen. In seinen Interviews der letzten Tage betonte deshalb NATO-Generalsekretär Javier Solana immer wieder, dass er Kennedys Zwei-Säulen-Theorie einer künftigen NATO von anno dazumal nicht schätze, sondern die Allianz als Einheit sehe. Solana im Berliner Tagesspiegel: Ich insistiere darauf, die NATO ist eine Struktur, ein Pfeiler in sich. Die atlantische Einheit wird gegen die französischen Intentionen auch von Deutschland gefördert. Sie war in der vergangenen Nacht der letzte Streitpunkt bei den internen Verhandlungen über das Abschlusskommuniqué. Die Pariser Vorstellung, die WEU, die Westeuropäische Union, zu eben jenem zweiten Pfeiler ohne amerikanische Beimengung zu entwickeln, stieß auf die Ablehnung der Türkei, die nicht Mitglied der WEU ist. Das türkische Argument lautet, NATO-Einsätze etwa in der krisenreichen Region zwischen dem Balkan und dem Kaukasus auf Weisung der WEU ohne türkische Mitentscheidung sei nicht akzeptabel. Von amerikanischer Seite selbst hört man dazu die gelassenen Kommentare einer Weltmacht. Die amerikanische Botschafter bei der NATO in Brüssel ließ gestern keinen Zweifel, dass größere Krisenbewältigungen nur durch die NATO und nur unter amerikanischer Führung denkbar seien. Reine WEU-Aktionen der Europäer könne er sich nur in solchen Fällen vorstellen, wie sie 1994 deutsche Welle-Techniker in Ruanda erlebten, als sie von belgischen Fallschirmjägern befreit und mit einer amerikanischen Maschine ausgeflogen wurden. Frankreichs Außenminister de Charette äußerte sich soeben sehr zufrieden über die Entwicklung in der Allianz. Er betonte jedoch, und immer wieder, dass Frankreich seinen vollen Platz in der Allianz einnehme, Frankreich sich aber jedoch die freie Verfügung über seine Streitkräfte vorbehalte. Das heißt, Paris will nicht in die militärische Struktur völlig zurückkehren, sondern sich nur an den neuen Aufgaben der sogenannten neuen NATO beteiligen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 184. Auch in Deutschland macht der Staat immer mehr Schulden. 1994 betrugen die Schulden der Bundesregierung, der Bundesländer und der Städte und Gemeinden zusammen 50,4% des Bruttoinlandsprodukts. Sie werden sich 1996 auf fast 62% vom Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Das öffentliche Haushaltsdefizit betrug 1994 insgesamt 2,5% vom Bruttoinlandsprodukt und ist 1995 auf 3,5% gestiegen. Nach Berechnungen der EU-Kommission werden es dieses Jahr wohl fast 4%. Dagegen muss die Regierung etwas tun. Im Bundeshaushalt sollen 25 Milliarden Mark eingespart werden und insgesamt sollen die öffentlichen Kassen um 50 Milliarden Mark entlastet werden. Beispielsweise ist das Kindergeld dieses Jahr für das erste Kind von bisher 70 Mark und für das zweite Kind von bisher 130 Mark auf 200 Mark erhöht worden. Es sollte nächstes Jahr auf 220 Mark erhöht werden, aber nun soll diese Kindergelderhöhung auf 1998 verschoben werden. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nimmt die Rentenversicherung weniger ein als geplant und weil ältere Arbeitslose schon ihre Altersrente bekommen können, ehe sie die Altersgrenze erreicht haben, steigen die Ausgaben. Deshalb soll die Altersgrenze bis 1999 für Frauen auf 63 Jahre und für Männer auf 65 Jahre erhöht werden. Außerdem sollen bei der Rentenberechnung von der Ausbildungszeit nur noch höchstens 3 Jahre berücksichtigt werden. Bei der Krankenversicherung sollen die Ausgaben dadurch reduziert werden, dass man künftig einen größeren Teil der Kosten für Kuren selber bezahlen muss, wenn man beispielsweise in einem Kurort mit heißen Quellen ein paar Wochen lang etwas für seine Gesundheit tun möchte. Und wer krank ist, soll für die Medikamente auch mehr zuzahlen als bisher. Am schlimmsten ist, dass so viele arbeitslos sind. Deutschland exportiert immer noch sehr viel, aber auch wenn bei einer Firma viel zu tun ist, werden keine neuen Leute eingestellt. Denn wenn man jemanden eingestellt hat, ist es schwer, ihn wieder zu entlassen, wenn nicht mehr so viel zu tun ist. Jedenfalls ist das so bei Firmen mit mehr als 5 Beschäftigten. Wo schon 5 Leute arbeiten, stellt der Chef keinen 6. mehr ein, weil vom 6. Beschäftigten an für die Firma das Kündigungsschutzgesetz gilt. Deshalb soll dieses Gesetz so geändert werden, dass es nur noch für Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten gilt. Und man will es den Firmen auch erleichtern, befristete Arbeitsverträge abzuschließen. Wer in Deutschland krank wird, bekommt 6 Wochen lang den vollen Lohn. Das ist eine große Belastung für die Firmen. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall soll deshalb geändert werden. Wer krank ist, soll nur noch 80% seines Lohns bekommen. Nur wer für jede Woche, in der er nicht arbeiten kann, weil er krank ist, auf einen bezahlten Urlaubstag verzichtet, soll während seiner Erkrankung den vollen Lohn bekommen. Auf diese Weise sparen die Arbeitgeber Geld und man hofft, dass sie mit diesem Geld neue Arbeitsplätze schaffen. Viele Leute sagen, in Deutschland sind deshalb so viele arbeitslos geworden, weil die Produktionskosten zu hoch sind. In fast allen Ländern bekommen die Arbeitnehmer nicht so viel Geld wie in Deutschland und zum Lohn kommen noch die Lohnnebenkosten. Die Sozialbeiträge bezahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte. Für die Rentenversicherung bezahlt man 19,2% vom Lohn, für die Krankenkasse 13,4%, für die Arbeitslosigkeitsversicherung 6,5% und für die Pflegeversicherung von jetzt ab 1,7%. Diese Lohnnebenkosten betragen also zusammen 40,8% vom Lohn. Für die Firmen sind das 20,4%, die zum Lohn hinzukommen. Deshalb will man diese Beiträge senken, aber das kann man nur, wenn die Leistungen reduziert werden. Bei der Arbeitslosigkeitsversicherung will man das dadurch erreichen, dass Arbeitslose ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld verlieren sollen, wenn sie nicht bereit sind, auch Arbeit zu machen, die viel schlechter bezahlt wird als ihre bisherige Arbeit und ihnen deshalb kaum mehr einbringt, als was sie als Arbeitslosengeld bekommen. Aber wichtiger als Löhne und Lohnnebenkosten ist die Produktivität. Es kommt nicht nur darauf an, was eine Arbeitsstunde kostet, sondern es geht darum, was in einer Arbeitsstunde geleistet wird. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 184. Danke.